willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Hallihallo zur Folge.
Es waren keine 5 Sekunden Pause, Lisa, deswegen habe ich noch nichts gemacht.
Wir haben die Order, ja, dass wir 5 Sekunden
also, unseren die Checkliste. Schnabel halten. Ach, das schaffe ich schon nicht. 5 Sekunden ist einfach schon um 3 Sekunden zu lang.
Ja, es war bei 3 irgendwas.
Für mich gibt es jetzt kein Zurück. Hallihallo, Folge 16.
Schön, dass du da seid, gell? Schön, dass ihr da seid und uns wieder zuhört. Also, wir fangen gleich mal an, dass wir das besprechen, weil wir haben gesagt, wir liefern das nach.
Die Margarita liefert jetzt ab. Sie ist so motiviert, sie hat das extra noch einmal gegoogelt. Also. Wie das ist mit den Nasenflügeln. Wann wer Pause macht und ob man das merken kann, welches Nasenloch gerade Mittagspause hat.
Ja, Mittagspause. Es ist ruhiger.
Ruhe. Also, Ruhestunde.
Du wolltest da die Info wissen.
Ja, unbedingt.
Also, das nennt sich nasaler Zyklus. Mhm. Das ist ein automatisch wechselnder Rhythmus, bei dem Schleimhäute in einem Nasenloch anschwillen. Und im anderen abschwillen. Das heißt, eins tut gar nichts und das andere muss halt arbeiten. Dadurch ist ein Nasenloch meist leicht verstopft. Das, was wir gedacht haben.
Ja.
Während das andere freier ist. Nach den 2 bis 4 Stunden wechselt der Zustand. Das andere Loch wird aktiver. So steht es in der Literatur.
Ja. Ja, wieder was gelernt. Gell? Man lernt ja nicht aus. Und so Hein-O-Geschichten, muss ich sagen, ist generell nicht so meins.
Ja, und der Zyklus kommt nämlich, wird gesteuert vom autonomen Nervensystem und dient eben dazu, Nasenschleimhäute zu schützen, Gerüche besser wahrzunehmen und die Filterfunktion der Nase. Also wir wissen, wenn wir verstopft sind, hat das eine gerade gearbeitet und das andere nicht.
So ist es. Und wir wissen, nicht nur Instagram hat Filter, sondern auch unsere Nase.
Und ChatGPT. Sei Dank,
unser Freund und Helfer.
Also wir haben das quasi gleich abhaken auf deiner To-Do-Liste, gell? Ja. Weil jetzt haben wir das nachgebracht.
Du hast das nachgebracht. Nur was noch immer fehlt, ist die Organuhr.
Ja,
ich habe... Der ist halt nicht da. Ja,
aber...
Spoiler Alert, der ist halt nicht da.
Aber es steht großartig in meinem Büchern. Der Zettel ist großartig ausgearbeitet über die Organuhr nach DCM, gell?
Mhm.
Und liegt zu Hause.
Und wartet, bis das Stündchen endlich schlägt, was sie immer
aber
präsentiert
wird.
Aber
dafür haben wir für die nächste Folge dann schon
Material ausgearbeitet.
Es ist ja vorgeschrieben. Ich habe nur dort mein Büchlein nicht dabei
gehabt. Und was machen wir jetzt?
Wir reden heute über die Pflegedokumentation, weil wir das schon öfters angeteasert haben.
Ja.
Schon mehrmals, wo wir einmal, du hast einmal die Aussage gestellt, auch Pflege stellt Diagnosen, nicht nur ein Arzt. Und eben beim Triage-System haben wir über die Pflegedokumentation ein bisschen geredet. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir quatschen ein bisschen über die Pflegedokumentation, weil ich glaube, ganz viele Leute nicht wissen, was wir dokumentieren, warum wir was dokumentieren. Und es gibt ja 7000 verschiedene Arten, wie man was macht, welche Modelle man verfolgt.
Dass es überhaupt Modelle gibt, wissen vielleicht auch viele nicht.
Ja.
Auch viele Kollegen aus anderen Gesundheitsberufen, glaube ich. Man hat da nicht so den Einblick. Bei uns geistert es ein bisschen.
Die Mikro ist übrigens nicht offen.
Die Mikro ist nicht offen, das heißt, die Akustik ist diesmal wieder viel schlechter.
Der Tontechniker hat wieder nicht gut gearbeitet. Also, das ist nicht unser Schuld, gell?
Das ist jetzt nicht unser Schuld. Nein, das geht nicht auf unsere Kappe.
Jetzt haben wir kurz wieder abgeschwenkt, aber es hat jetzt wirklich gerade voll komisch geknackst bei euch.
Es hat echt komisch geknackst, gell?
Die Hitze schlägt zu.
Die Hitze. Der Hitzschlag.
Wir waren bei der Pflegedokumentation. Also es ist
aber ich weiß nicht mehr, was ich sage. Also irgendwas.
Soll ich dir helfen?
Ich glaube, ich habe gerade gesagt, dass die anderen Gesundheitsberufe, man hat oft nicht so einen Einblick in die anderen Professionen und dass die Mediziner Diagnosen stellen. Das ist dann meistens ja klar, dass die sagen, okay, du hast einen Bluthochdruck, bla bla bla. Aber dass wir von der Pflege aus auch unsere eigenen Pflegediagnosen haben, ich glaube, das ist vielen nicht bewusst.
Genau. Und es ist einfach ein ganz zentrales Element für eine professionelle Pflege, eine Dokumentation zu haben oder nach einem Schema vorzugehen. Und die Frage ist, warum wir, was ist das Ziel von dem Ganzen? Gibt es ja mehrere, um eine kontinuierliche Sicherstellung von der Pflege, dass man einfach einen kontinuierlichen Verlauf von dem Patienten oder der Patientin hat, wo einfach alle kleinen Dinge dokumentiert werden. Dann ist es auch die Nachvollziehbarkeit, dass man in rechtlichen Situationen, muss man leider auch sagen.
Werden ganz oft herangezogen, ja. Auch wenn jetzt der Ärzte vor Gericht stehen, muss man sagen. Also heben sie immer die Pflegedokumentation aus,
ja.
Weil die meistens viel genauer dokumentiert ist als alle anderen Dokumentationen.
Genau, und es ist aber auch eine Dokumentation und die Nachvollziehbarkeit für unsere Tätigkeit, die wir machen.
Ja, man sagt immer, wer schreibt, der bleibt.
Okay, ja. Und für wen es auch ganz wichtig ist, als Übergabe in der eigenen Berufsgruppe und in anderen Berufsgruppen, weil eben, so wie du sagst, es wird da der Pflegedekurs mit ausgehoben und es lesen ganz viele Ärzte, Ergotherapie, Physiotherapie den Bericht der Pflege nach, weil die Pflege halt einfach die meiste Zeit am Patienten verbringt und da einfach wirklich ein gutes, anschauliches Bild hast. Und wenn die ganzen Punkte gut gegeben sind, bist du safe.
Ja, ey. Und es muss auch miteinander sein. Also ich glaube, dass das voll wichtig ist und ich glaube, dass das auch gut ist, wenn andere Gesundheitsberufe das auch wissen, wie wir dokumentieren, was wir dokumentieren und sich dann die Informationen natürlich auch dort ausholen, wenn sie berechtigt sind, dass Zugriff drauf haben.
Ja.
Also ich glaube, dass für Ärzte das auch voll wichtig ist, dass da gewisse Dinge nachlesen. Vor allem in so diese mobilen Hauskrankenpflege, so in dem Bereich, wo man sagt, der Hausarzt sieht vielleicht den Patienten nicht so regelmäßig wie jetzt eine Pflegekraft, die täglich oder alle zwei Tage tut das natürlich.
Ja.
Und es hat dann schon den Vorteil, diese kontinuierliche Aufzeichnung.
Definitiv. Und vor allem, es gibt dann ganz viele verschiedene Arten, weil es gibt ja noch Häuser, die in vollen Papierform alles dokumentieren. Mhm. Also da gibt es nie wirklich kein Computerprogramm, was ich mir schwer vorstellen kann.
Ja.
Also wir sind schon komplett, unser Haus ist komplett umgestellt auf eine elektronische Fieberkurve. Also wir haben letztes Jahr umgestellt von Papier auf Elektronik.
Weil auch das recht spannend ist, finde ich.
Ja, ich meine, es gibt
also schon... Also wir sind da im Gesundheitsbereich, finde ich, ein bisschen hinten noch.
Es gibt Häuser, generell. Die haben das schon sehr lange. Also das...
Ja, aber ich finde generell, dass im Gesundheitsbereich jetzt gar nicht einzelne Häuser, dass da hinten noch sind, sondern generell, dass wir im Gesundheitsbereich da ganz lang irgendwie hinten noch sind. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass oft sie gewisse Personen auch dagegen wehren, muss man auch sagen, gegen das Digitale. Und es wäre natürlich viel einfacher, weil wir haben ja Aufbewahrungspflicht.
Ja.
Und wenn du natürlich so ein bisschen zweigleisig fährst, du hast irgendwie eine digitale Dokumentation, aber noch ganz viel Zettelwirtschaft, dann musst du natürlich beides archivieren.
Ja.
Und das ist natürlich umso mehr Aufwand.
Das auf jeden Fall. Und
jetzt steckt es. Jetzt.
Papier ist geduldig.
Papier ist geduldig.
Papier ist geduldiger, muss man sagen, weil elektronische Systeme sind halt so, solange der Arzt das nicht vidiert hat und sagt, ich habe das jetzt angeordnet oder ich habe das, kann gewisse Dinge nicht weiter passieren. Oder das schreit so lange das System und geht das so lange auf den Zeiger, wo eben ein Papier, wenn ich das morgen abhakel, ist morgen abgehakelt. Also das meine ich mit Papier ist geduldig.
Das
deswegen
stimmt.
Ist nicht, wie du sagst, nicht jede Berufsgruppe so.
Aber die Leserlichkeit ist halt mit der Digitalisierung um einiges gestiegen. Also,
um 700-fache. Manchmal weißt du gar nicht, ob das ein Strich war oder ob das aber ein
Anordnung war. Ist das schon das Wort oder ist das jetzt die Unterschrift? Ich finde, das war einer der Challenges, wo ich angefangen habe, auf Station zu arbeiten oder generell dann wirklich eingestiegen bin nach der Ausbildung in den Beruf, dass man das dann lernt und man hat das mit wirklich lernen, das zu lesen. Was zum Teil, also nicht alle Ärzte, manche machen eine Schrift, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ein Großteil fetzt das um mich und dass du dann lernen musst, was könnte das jetzt heißen. Und natürlich kannst du das ein bisschen mehr nachvollziehen, wenn du dann wirklich schon gut die Diagnosen kennst und weißt, welche Medikation wird normalerweise geben, dann kannst du das ein bisschen sowas da nachvollziehen.
Aber
im Prinzip, das ist schlimm,
weil
du solltest ja 100%ig wissen, was der Arzt aufgeschrieben hat. Und nicht roten, weißt du, was ich meine?
50-50 schon.
50-50
schon. Das ist
alles. Man ab und zu, weißt du, steht eher Chance am, da denkst du, naja.
Hätten wir es durchgestrichen, ist gescheit. Aber ich habe mal in einer so einer Facebook-Gruppe, wo so Pflegepersonen drinnen sind, hat einer mal, ich bin gerade im Nachtdienst und hat ein Foto eingestellt von eben so einer, was die Leute glauben, was das ist, weil er kann es nicht lesen, ich kann es witzig gefunden. Und welche Anmaßungen oder Ideen, die ganzen Kollegen dort gehabt haben, also das war einmal von Blutdruckmedikation bis hin zum Vaginalzäpfchen gegangen, also das ist alles. Also.
Und das ist dann schon arg, weißt du, gerade so mit Blutdruckmedikation, wenn der jetzt keinen hohen Blutdruck hat und du teilst da was ein, ich meine, der rasselt dir halt irgendwo hin. Na, das ist, weißt du, aber du denkst da, das ist das. Also es ist, wir haben da richtige Probleme gehabt.
Ja.
Und ich habe zum Teil auch 4 Kurven neu schreiben lassen. Mit der das geschrieben hat, und dann sehe ich, das kann keiner lesen.
Ja.
Dann habe ich gesagt, nein.
Nein, und vor allem warum auch, was denn, warum, ich verstehe alles. Ich, sag's dir ehrlich, ich habe selber auch keine schöne Schreibschrift, gell? Mhm. Ich schreibe nicht in Schreibschrift, weil ich sie selber nicht lesen kann. Deswegen sind wir ist alles in Druckschrift. Deswegen bin ich in Druckschrift unterwegs.
Deswegen hast du einen Plotter, weil dann druckst du einfach alles an.
Ich schreibe, ich meine, ich kann schon Schreibschrift schreiben und man kann schon irgendwie lesen, aber es hat wirklich Phasen gegeben, wo ich mein eigenes Wort nicht lesen kann. Mhm. Ich will wirklich keine schöne Schrift und wenn ich schön schreibe, schreibe ich mein
Messer. Jetzt schreibe ich gerade, ja, naja.
Das ja schon, aber je schneller und weiter, das ist aber nicht Schreibschrift, Lisa.
Ja.
Es ist Druckschrift.
Es ist Druckschrift. Ja. Aber so geht's mit der Druckschrift.
Ja, ja schon, aber nicht, das ist nicht bemüht, das muss ich nur lesen, ja. Muss ich nicht du vorlesen. Aber ich meine, wenn ich jetzt schnell Schreibschrift schreibe, ist es ganz schrecklich. Also das mhm. ist, also und mein Partner schreibt schöner wie ich. Also Karten und das ist ja Sachen.
Schreibt alles er? Echt?
Alles nicht, aber ein Großteils mhm. sage ich, schreibe Momi. er schreibt wirklich schön, ja. Also da bin ich echt schlecht dran. Aber das habe ich von meinem Papa.
Nein, ich
Grüße genauso, Papa.
Und ich verstehe, wenn einer einen Stress hat und der Schnummi fetzt, gell? Mhm. Aber es hilft nichts, weil wir müssen das hier lesen. Es hat ja ein bisschen weitreichende Folgen. Und es wäre schon gut, wenn wir wissen, für die Medikamente, was wir geben sollen. Aber das Blöde ist, dass sie auf die Ärzte anstehen, weil die Patienten selber oft nicht wissen, welche Medikamente das nehmen.
Ja, die weiße Tabletten nehmen sie halt in der Früh, Lisa.
Die weiße runter, weil das sind naja. Ziemlich fast alle.
Und man muss jetzt auch dazu sagen, es ist nämlich so, von dem, was wir extrem zum Knappern haben, es ist rechtlich nämlich nicht so, dass die Ärzte Wirkstoffe auf die Fieberkurve schreiben, sondern Medikamente.
Mhm.
Und wenn die Ärzte jetzt ein Medikament aufschreiben, und in der heutigen Zeit, muss man sagen, kriegst du jede Woche gefühlt ein Austauschpräparat von einem Medikament neu. Ja. Das wirst du nicht her, weil theoretisch, wenn der jetzt da den Wirkstoff aufschreiben würden, dann würden wir alle richtig einteilen. Wenn wir aber nur das Medikament haben und wir haben ein Austauschpräparat und die Pflege teilt das ein, weil wir wissen, das ist das gleiche Medikament, genau. Ist es nicht korrekt von der Pflege. Es ist eine falsche Einschachtelung. Das ist ein Fehler. Beim Qualitätsmanagement müssen wir das ankreuzeln. Das ist ganz schräg.
Ja.
Und sie haben schon oft probiert, dass sie sagen, bitte Ärzte, schreibt auch einen Wirkstoff auf. Dürfen sie nicht. Das dürfen die Ärzte nicht. Und das finde ich...
Ja, aber da fällt es auch an eine Anordnung.
Das ist rechtlich nicht niedergeschrieben, ja.
Dürften sie ja schon einen Wirkstoff fahren. Das wird ja immer wieder diskutiert, ja. Aber die Apotheken geht es ja ähnlich, dass vielleicht ja. das eine Präparat nicht da haben, aber das andere hätten es.
Mhm.
Aber es ist das eine verordnet und nicht der Wirkstoff. Also das ist eine ewige Diskussion.
Ja, es ist ja eben, es hat ja nicht nur bei uns Auswirkungen.
Ja. Was vielleicht die Leute nicht wissen, dass es ja einen Katalog quasi gibt für Ärzte, wo so grüne, gelbe und rote Bereiche gibt und die Medikamente werden in diesen Bereichen zugeteilt, je nachdem, wie teuer das ja sind. Und es ist ja wirtschaftlich das Interesse da von den Krankenkassen und auch von den Krankenhäusern natürlich auch irgendwo Geld zu sparen. Das heißt, wenn es ein billigeres Austauschpräparat gibt, dann braucht man nicht das Originalpräparat zum Beispiel.
Ja.
Und da sind die Ärzte angehalten, dass sich da ein bisschen dran halten, okay, welches Präparat soll ich zuerst verschreiben? Und es kann sein, dass das halt ein Generikum ist. Und wenn das aber nicht helfen sollte oder nicht so, wie man es sich wünscht, dann kann man irgendwann das Originalpräparat verschreiben. Wobei natürlich der Wirkstoff dasselbe ist, sowohl beim Generikum als beim Austauschpräparat wie auch beim Originalpräparat. Es sind nur oft so diese Trägersubstanzen und so weiter ein bisschen anders zusammengesetzt. Genau. Könnte aber bei einzelnen Fällen Auswirkungen haben.
Bei mir war es zum Beispiel so.
Wenn ihr ein Beispiel braucht, einer die Margarita anschauen, weil der hat sicher einen Hitschlag, so einen Stich und alles und auch da
hat es natürlich. Aber meine chefarztpflichtige Pille, die nur für Endometriose verschrieben worden ist, kannst du dich nicht mehr erinnern an die Situation?
Ich hab da was im Hinterkopf, ja, glaube ich.
Vor noch. 2 Jahren oder wo das angefangen hat? Nein, schon länger her. Jawohl,
vielleicht
3 Jahre
oder was, aber nicht ganz sagen, so lang.
Nein, 3 Jahre, dann nehmen wir 3 Jahre.
Bin mal Daumen, sagen wir einfach 3 Jahre.
Ja, genau.
Aber was waren dort jetzt?
Ja, genau, da habe ich eben eine spezielle Pille für die Endometriose, die eigentlich nur für die Endometriose-Patienten herausgebracht worden ist, verschrieben kriegt. Das Medikament ist schweineteuer. Aber das ist ein Medikament, was chefarztpflichtig ist und ich habe das vertragen.
Mhm.
Also ich habe es genehmigt gekriegt, habe es genommen. Das war das einzige Mal nach 5 Pillen, was ich vertragen habe und keine Nebenwirkungen, keine Gewichtszunahme, keine Schwindelattacken, keine Blutdruckkrisen und so weiter gehabt habe, habe ich mich gefreut. Insgesamt haben sie es mit 3 Mal verschrieben. Beziehungsweise das 3. Mal habe ich dann schon selber gezahlt, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und
okay.
es ist mir nicht mehr, es ist, ich habe es nicht mehr bekommen. Der Chefarzt hat es nicht mehr genehmigt. Da hat sie echt, meine Frauenärztin, extrem eingesetzt. Ich gesagt, das gibt's nicht. Du hast die Diagnose, du hast das Ding und du, ich sage, es hilft nichts. Passt. Dann hat sie wieder probiert, dann hat sie meinen OP-Bericht nochmal mitgeschrieben, hat sie einen extra Brief geschrieben, hat sie einen Histobefund von mir mitgeschickt und hat es dort eingereicht. Wieder abgelehnt worden. Dann hat sie mein Hausarzt voll eingesetzt, weil er gesagt hat, das gibt's nicht. Irgendwelche andere Leute kriegen jeden Scheiß bewilligt, wird abgelehnt, weil es eine billige Alternative gegeben hat.
Okay.
Und dann hat er gesagt, weißt du was? Und dann hat er zum Googlen angefangen und dann hat er gesagt, probier die einmal. Es hilft nichts. Er ist schon gesperrt worden, mein Hausarzt. Weil er hat nichts mehr anfordern können, weil es ist dann weil alles grau gewesen. Ja, grau gewesen. Er hat nichts mehr für mich anfordern können an dem Tag. Mhm. Und ich muss echt sagen, da hat er sich echt voll eingesetzt. Das rechne ich ihm wirklich hoch an, weil das mir ist er nicht. Weil wenn er sagt, du ist nicht. Und ich glaube, er hat 5 oder 6 Mal innerhalb von einer Stunde angesucht und ich habe halt gewartet immer. Mhm. Und dann hat er gesagt, das gibt's. Und er hat schon mal so geflucht. Und das ist, nein, aber also das war, was die für mich, weil ich mir gedacht habe, das ist mal endlich ein Medikament, was ich vertrage und dann wird es abgelehnt. Und dann sagt er, probier mal das Billige anzufordern, ob du das jetzt holst oder nicht, aber das ist vom Wirkstoff eben gleich gewesen. Die Trägerstoffe waren nur anders und es hat eben ums Dreiviertel weniger gekostet. Keine 30 Sekunden später ist es genehmigt worden vom Chefarzt, weil ich mir gedacht habe, weißt du was, das kann es nicht sein. Dann habe ich das geholt. Zack, ich habe es nicht vertragen.
Okay.
Ich habe Nebenwirkungen gehabt und das sind zwar nicht viele Nebenwirkungen gewesen, aber ich habe trotzdem das andere besser vertragen. Null Chance. Und das finde ich schlimm.
Ja, also ich war ja in der Forschung einmal tätig und habe da ein bisschen einen Einblick gekriegt, wie man das quasi beurteilt. Und da gibt es unterschiedliche Faktoren. Einerseits natürlich der wirtschaftliche Faktor, dass man sagt, okay, was ist billiger? Und dann schaut man sich an, was sind, dann vergleicht man natürlich auch die Nebenwirkungen und so weiter, ob es bei einem erhöhtes Risiko für irgendwas gibt. Plus man schaut sich zum Teil auch die Lebensqualität an, ob es da signifikante Unterschiede gibt. Und wenn die Nebenwirkungen jetzt zum Beispiel, oder wenn da nicht jetzt irgendwie was Arges ist, dann ist das
denen wurscht.
Rein mathematisch von der Statistik her so minimal, dass man sagt, dieser Kostenfaktor überwiegt und man kriegt dann eher das andere.
Ja. Ja, nein, aber ich habe selbst miterlebt, Lisa.
Ja.
Ich war in der Blackbox. Du warst
wieder live dabei.
Ja, ey.
Sind jetzt alle auf der schwarzen Liste, Frauenärztin, Hausarzt, du.
Sowieso schon. Ich darf gar nichts mehr anfordern. Bei mir gibt alles nur Selbstzahler. Jedes Medikament ist Selbstzahler.
Das muss man zahlen. Sie hat alles. Nein, und sie tut ja immer weh, also das, was du nicht hast, kriegst du noch.
So viel habe ich jetzt gar nicht gehabt. Aber es ist spannend.
Es ist richtig spannend. Ich glaube, über das Gesundheitssystem generell, wie gewisse Dinge finanziert werden, über das könnte man auch mal sprechen.
Ja.
Das werden wir auch noch ausarbeiten. Genau, aber jetzt schauen wir mal weiter. Also wir haben auch Pflegediagnosen.
Ja, aber ich würde gerne vorher noch einen Satz zur Arten sagen.
Aha, ja, na, dann sag den.
Ja, nein, weil wir noch nicht von den, also wir haben erklärt das Ziel und alles und dann haben wir verschiedene Arten. Also wir haben eine Anamnese, die wir machen, wir haben Medikamenten, Verabreichung, Dispensierung müssen wir alles abhacken. Das heißt, wenn wir dispensieren, müssen wir abhacken, wenn wir es verabreicht haben, müssen wir es abbrechen. Die verschiedenen Skalen müssen wir ein Ding abhackeln, Durchführungsnachweise, das bedeutet eben, wir müssen abhackeln, dass wir zum Beispiel den Patienten die Zähne geputzt haben, die Schuhe angezogen haben. Also das, was wir
alles machen.
Ein anderer lebt seinen Tag, ein Dachdecker deckt seinen Ziegel und macht 7000 Schritte und wir müssen diese 7000 Schritte belegen und sagen, ja, wir haben dem Patienten das und das gegeben und ja, wir haben den Verbandswechsel mit den und den Substanzen gemacht. Genau. Jetzt kommen wir zu jetzt haben wir meine Arten erklärt.
Genau.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Vielleicht zur Pflegeanamnese, was du jetzt kurz angesprochen hast. Also die medizinische Anamnese mit dem Arzt, der kennt ja bald wer, dass er fragt, haben Sie irgendwelche Erkrankungen, wissen Sie davon irgendwas, welche Medikamente nehmen Sie, bla bla bla. Und die Pflegeanamnese gibt es auch, wenn jemand schon mal vielleicht wo stationär war, hat er das vielleicht schon miterlebt.
Mhm.
Und wir fragen, je nachdem, warum der Patient jetzt aufgenommen wird, ein bisschen genauer noch bei anderen Faktoren, die das Leben beeinflussen. Und
da gibt es auch verschiedene Modelle.
Genau, da gibt es dann auch wieder verschiedene Modelle. im Hintergrund, das sind alle evidenzbasiert, also wissenschaftlich aufbereitet und je nach Modell gibt es dann eine dementsprechende Pflegeanamnese und ich finde eigentlich das von Nancy Roper.
Ja, die 12 Lebensaktivitäten.
Genau, vor allem in der Steiermark sehr verbreitet ist, finde ich.
Ja, ja.
Das mit den 12 Lebensaktivitäten ein richtig cooles, durchdachtes System. Ich meine, das sind alle irgendwie durchdacht, aber mir taugt das auch mit den 12 Lebensaktivitäten. Und so ist ja auch die Anamnese aufgebaut.
Genau, weil wir kennen ja die 12 durchgehen, ich habe sie ja da.
Mhm. Ja, sag einmal, auf was wir da so schauen.
Also wir fragen den Patienten, oder die erste Lebensaktivität ist für sichere Umgebung sorgen, zum Beispiel.
Ja.
Da geht es eben auch um...
Zeigst du wieder die Blondine?
Nein, mir fällt das Wort nicht ein, was ich sagen will. Es ist ja...
Es liegt da auf der Zunge.
Ja, vielleicht sage ich es nachher dann. Auf jeden Fall,
vielleicht kommt es noch.
Ich habe so ein schönes Wort und es fällt mir jetzt nicht ein, Lisa. Aber wir werden jetzt weitergehen. Mhm. Das fällt mir sicher noch ein. Dann essen, trinken, ob es da Probleme gibt, ob es da...
Es kann ja sein, dass der Diabetiker ist, dass der irgendwie Unverträglichkeiten hat.
Schluckbeschwerden hat.
Dass der Schluckbeschwerden hat, dass der irgendwas bei den Zähnen zum Beispiel hat. Oder ist ja wurscht, irgendwas im Mundraum, was sagst du, das behindert dem. Kann auch ein Tumor zum Beispiel sein. Ja. Er kann eine Spezialnahrung haben, er kann Sondennahrung haben. Er kann eine Einfuhr- oder Ausfuhrkontrolle haben. Sprich, wenn jemand, wie mein Opa zum Beispiel, mal so eine Einfuhrkontrolle gehabt hat, aufgrund der Wassereinlagerungen hat er dürfen nur 1,5 Liter trinken, müssen wir dann als Pflegekräfte das genau dokumentieren. Mhm. Wie viel trinkt er? Hat er eine Suppe gegessen? Wie viel von der Suppe hat er gegessen? Und so weiter.
Mhm.
Genau, das wird da zum Beispiel einfallen.
Kommunizieren.
Kann sein, dass es eine Sprachbarriere beispielsweise gibt.
Hörgeräte.
Kann sein, dass der irgendwie von der Orientierung nicht ganz klar ist, wo man vielleicht aufpassen muss.
Dann hilft es mir auch wie eine Brille zum Beispiel, dass er Probleme hat beim Lesen.
Mhm, genau.
Das ist alles, weil das ist nämlich für uns wichtig, weil man einem Patienten ein Aufklärungsbad gibt und der zum Beispiel seine Lesebrille zu Hause vergessen, können wir ihm von uns von der Station eine Lesebrille geben oder wir ihm die Dinge vorlesen, weil wir wissen, okay, hoppala, der hat da eine Beeinträchtigung und da muss man helfen. Ausscheiden.
Und wir müssen auch dokumentieren, was der alles mit hat.
Ja.
Also wenn der jetzt eine Brille mit ins Krankenhaus nimmt, dann schreiben wir das ja in der Anamnese ein, weil falls der die verliert. Und dann wissen sie oft selber nicht mehr, habe ich meine Lesebrille jetzt mitgehabt überhaupt oder ist ja wurscht was, dann können wir da noch schon das Gleiche mit dem Gebiss.
Ja.
Weil wie viele Gebisse verschwinden.
Ewig viel.
Sie bleiben auf dem Essenstablett liegen, sie bleiben im Bett irgendwo liegen, zwischen die Bürste, zwischen die Leintierchen. Also ich weiß nicht, warum wir schon überall irgendwann einen Zaun oder ein Gebiss gefunden haben.
Weil du gesagt hast, Essenstablett. Jetzt fällt mir eine witzige Anekdote ein. Jetzt muss ich abschwenken. Es tut mir leid, aber wir schweifen jetzt kurz ab. Wir haben jetzt einen Patienten gehabt, es gibt ja die Rufglocke für die Patienten, die am Kabel befestigt sind.
Ja.
Und für Patienten, die bettlägerig sind oder Pflegebedürftige sind, haben wir solche Basser, die einfach nur mit so einem Sensor verbunden sind, mit Bluetooth. Und da haben wir den Basser, den hat dann wirklich beim Bett nehmen oder gleich direkt und muss nicht die Glocke irgendwie mit dem Kabel herumliegen. Und da muss er raufdrücken und dann läutet es halt bei uns eh gleich an. Mhm. Ich habe jetzt letztens einen Anruf von der Küche gekriegt. Sagen Sie, Sie haben da so einen komischen roten Punkt, der leuchtet. Und piepst hin und wieder, was wir sie damit tun sollen. Sag ich, ich habe gar nicht gewusst, wer sie anruft. Ja, ja. Sag ich, mit wem spreche ich denn erstens einmal? Ja, mit der Küche. Sag ich, was für ein roten Punkt, bis ich drauf komme. Der Patient hat den in sein...
Den Passer?
Ja, also kriegen sie das Essen immer mit so einer Abdeckung, hat den Passer unter.
Nein!
Und er ist mit der Waschstraße wieder gegangen. Also so viel, das werden nicht nur Gebisse verloren, sondern auch Patienten.
Krankheitsmaterial.
Mhm. Aber es war cool. Sie gesagt, ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, es leuchtet und vibriert. Und
sie hat ja Angst gehabt, dass das in die Luft geht.
Ja, nein, muss man, es schaut ja komisch aus. Dann sind wir bei Ausscheiden.
Mhm.
Das ist eben wirklich, ob jemand Probleme hat beim Stuhlgang oder beim Harnlassen. Da kann ja Inkontinent sein, wo man sagt, okay, und da muss man ja nicht einmal eine Diagnose haben, sondern einfach auch im Alter, wo einfach das die Blase schwächer wird, wo man sagt, okay, man hat einfach...
Diese Stress- oder Belastungsinkontinenz.
Genau.
Manchmal, wenn jemand niest oder flocht, kann sein, wenn der Beckenboden und so weiter schon schwach ist, dass man da einfach Probleme hat.
Genau, deswegen, liebe Frauen, nach der Schwangerschaft, bitte schaut, dass euer Beckenboden wieder trainiert wird.
Kann auch sein, dass man Einlagen hat, also wir notieren da einfach gewisse Dinge, damit wir wissen, wo es braucht der Patient, weil sie brauchen zum Beispiel keine Einlagen mitnehmen ins Spital.
Nein. Dann sich sauber halten und kleiden, also da geht es wirklich um Waschen, wo braucht er Unterstützung, anziehen, braucht er beim Schuhe anziehen Unterstützung oder Teilunterstützung, also das wird da alles notiert, Körpertemperatur regulieren, Es kann einem sein, dass jemand sagt, okay, er hat, ihm ist oft kalt oder er schwitzt vor allem sehr früh in der Nacht oder Nebenwirkungen von den Medikamenten sind zum Beispiel auch so Thema. Ja,
generell jemand Fieber, genau.
Mhm. Sich bewegen, da geht es wirklich um den Bewegungsapparat.
Auch ob er Hilfsmittel braucht, ob er vielleicht mit Rollator mobil ist oder ob er einen Rollstuhl braucht, einen Leibstuhl oder einen Gehstock oder was weiß ich. Ob er Krücken hat und so weiter, also das wird alles vermerkt.
Mhm.
Genau, und ob er einfach Unterstützung braucht.
Genau. Dann haben wir sich beschäftigen.
Mhm.
Da geht es eben darum, wie erklärt man das kurz? Sich beschäftigen, es geht darum, ob er eben die Möglichkeit hat,
sich selbst irgendwie, keine Ahnung, dass er die Zeitung liest oder ob er Radio hört oder ob das zum Beispiel bei dementen Personen, die kennen das oft nicht so gut, dass sie es irgendwie ablenken, die gehen dann irgendwie herum und wissen nichts zum Anfangen. Oder keine
Vorlieben,
Ahnung.
Dass man da reinschreiben kann zum Beispiel.
Ja,
dass er eben gerne Musik hört zum Beispiel.
Das ist ja vor allem in der Langzeitpflege voll wichtig, dass man einfach weiß, okay, was hat der Mensch eigentlich immer gern gemacht oder gehört oder keine Ahnung.
Mhm. Ruhen und Schlafen, also da geht es
um den Schlafrhythmus einerseits, also wann ist der gewohnt, der Mensch, dass er zum Beispiel schlafen geht, hat er Einschlafstörung, hat er eine Durchschlafstörung, kriegt er dazu irgendwas und
trinkt
so weiter.
Am Abend immer Honigmilch zum Beispiel.
Genau, den
das sind so, ja, das ist einfach, wenn man Schlafstörungen hat, das sind so Rituale und dass man die dann im Krankenhaus oder im Pflegeheim weiter verwenden kann. Dann sich als Mann und Frau fühlen.
Ja, ich weiß nicht, wie lange der noch haltet, muss ich sagen.
Ja.
Irgendwie, gell? Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Das hat ein bisschen was Psychisches und Soziales, so ein bisschen so was Angehauchtes. Geht es auch oft darum, wenn zum Beispiel eine Frau jetzt keine Kinder kriegen kann und sie das sehr beschäftigt oder wenn jemand eine Körperbildstörung hat. Also ich habe das ganz oft erlebt, wenn Frauen ein Stoma kriegen, weil sie vielleicht irgendeine Operation gehabt haben und dann kriegen sie diesen künstlichen Darmausgang, dass man sich dann nicht mehr
als Frau fühlt.
Irgendwie. Mhm. Ja, man fühlt sich dann vielleicht nicht mehr so schön. Man mag seinen Körper vielleicht nicht mehr. Oder kann den gar nicht anschauen. Oder man hat eine Amputation. Also dieses diabetische Fußsyndrom haben wir ganz oft gehabt, wo die Leute dann den Vorfuß amputiert kriegen oder vielleicht sogar bis zum Knie diese Amputation haben. Und das sind dann alles so Störungen, wo man sich dann vielleicht nicht mehr im Körper wohlfühlt.
Mhm. Genau. Und ganz zum Schluss ist dann das Sterben. Also da geht es wirklich. Das wird eher wirklich nur abgefragt, wenn es
also Thema ist. Wäre Routine OP jungen Menschen.
Wird eher weniger.
Man dann nicht die Partezeit aber die schon zum Aussuchen.
Ja, genau. Aber da geht es auch um Rituale, um ob jemand zum Beispiel
die letzte Krankensalbung will.
Genau.
Welche Religion er vielleicht auch hat, was man da beachten muss.
Genau.
Was da vielleicht für kulturelle und religiöse Unterschiede gibt. Und ja.
Genau. Oder auch Gerüche, die er gern haben will. Weil wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du magst keinen Lavendeltupfer oder da gibt es ja diese Swipes, diese Mundstäbchen, was man nass macht und dass man den trockenen Mund befeuchtet und so weiter. Und stell dir mal vor, da tut irgendwie eine Zitrone ein und du magst das gar nicht oder mit Zitronengeschmack irgendwas.
Und dann winselt er dir mindestens dreimal täglich dann mit dem Mund aus.
Ja, und du kannst dann nicht die äußern dazu und...
Ja,
dann waschelt er da die ganze Zeit auch herum mit irgendwo. Nein, ist aber so, verstehe. Und das ist auch, weil man wegen Düfte anredet. Jeder mag nicht Lavendel, jeder mag nicht Pfefferminz, jeder mag nicht das. Also das kann man nicht über den Kamm scheren. Und deswegen ist dieser Punkt, wo auch dann auch viel Angehörige mit eingebracht werden, wo man dann sagt, okay, wenn man es vom Patienten selber nicht mehr erheben kann oder von einer Patientin, dass man das von Angehörigen erheben kann.
Ja, und ich finde, wir lernen durch die Pflegeanamnese den Patienten sehr gut kennen. Und wir haben ein bisschen so einen ganzheitlichen Blick drauf. Mhm. Also wir wissen, wir erfragen auch, wer sind die nächsten Angehörigen, hat er Kinder oder nicht, damit wir ein bisschen wissen, okay.
Beruflich, was hat er gemacht?
Genau, im Notfall vielleicht auch, wen verständigen wir und so weiter. Und man kriegt einen recht umfassenden Blick eigentlich und kennt dann den Patienten oder kann ihn ein bisschen einschätzen.
Mhm. Deswegen finde ich von das Modell von der Nancy Roper eigentlich das passendste für die Pflege. Ich meine, es muss natürlich für die Einrichtung sein, aber jetzt, wenn man sagt, für das Krankenhaus-Setting oder dass man wirklich alles vom Patienten mitnehmen kann, was man auf die Schnelle einen guten Überblick zu kriegen, ist es eigentlich ein gutes Modell.
Ja. Was ich da auch gefunden habe, ich habe das zum Beispiel bei meiner Bachelorarbeit, ich habe bearbeitet, weil das war da die Primärversorgung noch recht neu.
Mhm.
2018 hat es dann die ersten Primärversorgungszentren und so weiter gegeben. Und ich habe dann mit den ersten Pflegekräften ein Interview geführt und habe dann eben, also die, was in diesen ersten Zentren angefangen haben, und habe dann eben gefragt, nach welchem Pflegemodell sie arbeiten werden.
Ja.
Und es ist eigentlich rausgekommen, dass kein einziger daran gedacht hat, sie über das Gedanken zu machen. Weil es ist ja irgendwie so ein neues Konzept gewesen und
voller Hype.
Aber dann, also im Kern, dem muss immer Arzt, eine Pflegekraft und Ordinationsassistent sein. Das ist gesetzlich so festgeschrieben, dass da die Pflegekräfte dabei sein müssen, sonst bist du offiziell kein Primärversorgungszentrum, sondern nur Ärztezentrum. Und es waren alle ein bisschen gehypt und es waren alle voll aufgeregt, weil es da eine neue Aufgabe gekriegt haben, eine spannende. Und man hat sie irgendwie an den Medizinern ein bisschen angepasst, weil die natürlich federführend waren, wenn es um den Aufbau der Zentren gegangen ist. Und man hat dann halt geschaut, okay, wie planen wir die Abläufe, wer ist für was zuständig, welche Aufgaben übernimmt konkret die Pflege. Mhm. Und in dem ganzen Tumult quasi hat man, oder hat die Pflege dran vergessen, hey, ich bin ja eigene Profession. Wahnsinn. Und ich habe eigentlich Pflegediagnosen, die ich stellen kann, und ich habe eigentlich ein Pflegemodell. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche, aus denen man auswählen kann. Und wo ich eigentlich schauen müsste, welches passt für den Primärversorgungsbereich am besten. Mhm. Und nachdem müsste ich eigentlich die ganze Planung und alles machen.
Ja.
Und es hat aber keiner dran gedacht, weil wir uns da ein bisschen, glaube ich, immer so auf die Ärzte verlassen und die immer ein bisschen so die Leader sind.
Ja, das stimmt, ja.
Und die dann auch gewisse Strukturen vorgeben, die schauen, welche Dokumentation nehmen wir und so weiter. Und ich glaube, wir bringen uns da oft zu wenig ein.
Mhm.
Und wir vergessen dann oft unseren eigenen Kernkompetenzen.
Ja, wir stellen uns so ein bisschen unterhalb Ding, wo man sagen, nein.
Wir tun uns ganz gern ein bisschen unterhalb anordnen, von der Hierarchie her, und vergessen ein bisschen eigentlich, dass wir ganz viel Kernkompetenzen haben.
Und deswegen stellen wir auch Pflegediagnosen.
Genau. Und die stellen wir anhand dieser Anamnese. Also wenn wir sehen, okay, der Herr oder die Frau, der kann nicht gut aufstehen, der braucht Unterstützung, dann ist das zum Beispiel eine eingeschränkte Mobilität. Und das ist eine Pflegediagnose.
Genau, und wir haben meistens, also das NANDA, das North American Nursing Diagnosis Association, das muss Shen ausbringen. Das ist ein internationales, anerkanntes Pflegediagnosenmodell nach diesem BES-Schema.
Ja.
Das wird jeder, der Pflegediagnosen stellt hat,
genau,
geübt haben in der Schule.
Bei den Ärzten, die kodieren ja nach dem ICD-Schema und wir haben eben das. Also es ist quasi wirklich das Pendant.
Genau. Und wir schauen uns eigentlich unter dem P, ist das Problem, was wir uns anschauen. Mhm. Also was ist wirklich das Grundding? Dann, das
kann eine Schluckstörung zum Beispiel sein.
Ja, genau. Unter dem E ist dann wirklich die Einflussfaktoren und die Ätiologie von was ist die, aufgrund von Schmerzen ist das und das passiert. Also wirklich dieser Ursprung, also diese Herkunft.
Oder es kann eine medizinische Diagnose die Herkunft sein, von dem wir es einfach ableiten.
Ja, genau. Und dann zum Schluss das S und dann die Symptome, was treten auf und was müssen wir behandeln quasi. Und anhand von diesen Diagnosen oder anhand von dem Schema gibt es dann die Diagnose und anhand von dem wird dann ein Ziel gesetzt. Wenn einer zum Beispiel sturzgefährdet ist oder eben ein unsicheres Gangbild hat und wo man sagen, der hat eine Sturzgefahr, dann wird ihm das Ziel kein Sturz gesetzt.
Ja.
Was noch schlecht wäre.
Ja, dass es ihm nicht wehtut.
Genau.
Und die Maßnahme kann sein, dass der mit Rollator aufsteht.
Weil er dann einfach Schuhwerk kontrollieren, dass es geschlossen ist. Und das sind unsere Maßnahmen, wo wir die alle auch evaluieren müssen. Weil wir müssen die Diagnosen immer evaluieren. Und da gibt es so Grenzen, was wir uns setzen. Und da gibt es Diagnosen in den verschiedensten Bereichen, gehen unterschiedliche Grenzen, weil natürlich unterschiedliche Wichtigkeit haben in verschiedenen Bereichen, wo man sagen, okay, bei mir ist das und das wichtig, das muss ich jeden zweiten Tag evaluieren, okay, wie schauen wir aus? Ist der gestürzt, ist der nicht gestürzt?
Ja, oder so wie alles, was irgendwie mit Infektion oder so zum tun hat, das tust du eher...
Hochrisikodiagnosen.
Genau, du tust eher in so einem kurzen Zeitrahmen evaluieren und alles, wo man weiß, ich meine, wenn einer jetzt da schon schwer geht, das wird sich bei einem älteren Menschen nicht mehr ganz so viel ändern oder verbessern. Also da kann ich den zeitlichen Rahmen ruhig ein bisschen länger setzen.
Ja.
Und gerade im Langzeitbereich hat man meistens das ein bisschen länger.
Genau. Und das
außer es ist wirklich eben so Hochrisikodiagnose. Ja. Aber ansonsten hat man da meistens den zeitlichen Rahmen ein bisschen länger. Und was vielleicht noch wichtig ist, diese Pflegediagnosen, die dürfen nur von diplomierten Pflegekräften gestellt werden.
Gehobener Dienst.
Genau, weil da gibt es ja mittlerweile unterschiedliche Pflegeberufe.
Ja.
Und da hat sich in den letzten Jahren doch einiges geändert. Also man hat immer noch die diplomierten Fachkräfte, diese klassischen Krankenschwestern in Anführungszeichen, die jetzt da 3 Jahre Ausbildung haben, entweder an der FH oder noch so wie wir mit dem alten Schema.
Ja.
Dann haben wir den Pflegefachassistent, der relativ neu noch ist.
Mhm.
Der hat eine 2-jährige Ausbildung.
Ja.
darf auch schon relativ viel vom Gesetz her, muss man sagen.
Sehr, sehr viel, ja.
Ja, also
ist eine super Unterstützung, wenn man passend einsetzt.
Genau. Und dann gibt es eben auch noch den Pflegeassistenten. Das war früher der Heimhelfer.
Ja, genau.
Oder hat man, nein, Pflegehelfer.
Pflegehelfer.
So.
Pflegehelfer.
Heimhelfer. Jetzt habe ich kurz gedacht, ist nochmal was anderes. Der Pflegehelfer, genau, der hat die einjährige Ausbildung.
Ja.
Und Heimhilfe ist noch einmal kürzer. Ich glaube, die haben 6 oder 9 Monate. Die haben, glaube ich, kein Jahr.
Nein, die haben kein Jahr. Mhm.
Und da geht es eher mehr wirklich so um hauswirtschaftliche Tätigkeiten und weniger jetzt da um diese professionelle, klassische Pflege, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, die dürfen zum Beispiel Essen kochen, wenn wir so im extramoralen Bereich anschauen, was die so diese Versorgung.
Die sind ja hauptsächlich im extramoralen Bereich,
ja,
glaube ich.
Ja.
Also ab und zu im Langzeitbereich, Pflegeheime und ganz früh mobile Hauskrankenpflege, ja. Wo man sagt, der braucht vielleicht Unterstützung in der Früh, vielleicht noch bei der Körperpflege, dass man da ein bisschen hilft.
Mhm.
Aber ich weiß gar nicht, ob das die Heimhilfe ganz
konkret macht. Sie dürfen die Sachen, glaube ich, bereitstellen, aber genau. Mehr dürfen es dann auch nicht mehr.
Ja.
Also wirklich, dass sie sagen, sie unterstützen eben nur beim Abtragen, dann dürfen es, glaube ich, gar nicht mehr. Also das ist
ja, da gibt es mittlerweile richtig viele Abstufungen, bloß es wird das Gesetz jetzt noch einmal geändert, vermutlich im Herbst, was dann auch die ganzen Spezialisierungen für diplomierte Fachkräfte.
Ja, ist spannend.
Das wird richtig spannend.
Und ich finde, man hat schon gar keinen Überblick mehr, weil dann kommen die MDD, die OTA, also die ganzen anderen Dienste noch dazu.
Ja,
und dann,
der, was soll jetzt mit der Pflege, finde ich, ich würde das abgrenzen. Also die MDD, die medizinisch-technischen Dienste, die haben sowieso ein eigenes Berufsgesetz auch.
Ja.
Und die aber OTAs, also diese Operation, oder was sind das?
Operationstechnischen ja, genau. Aber sie verschwimmen ein paar Dinge, weil wir natürlich viele Tätigkeiten übernommen haben, was nicht in unserem Berufsfeld reinfällt.
Ja.
Und jetzt einfach eine andere Berufsgruppe kommt, eben wo man sagt, okay, die übernehmen das.
Ja. Ja, so wie die Ärzte Tätigkeiten abgeben durch einen Fachkräftemangel, machen wir das auch.
Genau.
Im Prinzip. Also, und dann kommen halt ganz viel andere Berufsgruppen und die übernehmen zum Teil. Also auch die Ordinationsassistenten machen ja schon richtig viel, wenn man sich das anschaut, was die ja dürfen vom Gesetz her.
Mhm. Das stimmt.
Ja.
Mhm.
Ja.
Genau. Und unterm Strich kann man einfach sagen, wir müssen alles, wenn ein Patient zu uns kommt, jegliche Aussagen, müssen wir einfach dokumentieren, wie zum Beispiel auch in Nachtdiensten, Patient wirkt schlafend, wenn man durchgeht zum Beispiel. Man muss immer aus der Sicht schreiben, dass er wirkt, weil wir wissen ja nicht, ob er wirklich 100%ig geschlafen hat oder Patient
äußert. Wobei, da bin ich mir sicher, ob man das so schreibt.
Ja, wohl.
Da hat mir ein Arzt nämlich einmal ausgelacht, weil er gesagt hat, was heißt das, der wirkt schlafend, ist er bewusstlos oder schläft er? Wir haben dann so lachen müssen, weil er gesagt hat, ob ich nicht schaue, ob er schläft. Dann sag ich, ja, wie soll ich es nachweisen, ob er jetzt so tut, als würde er schlafen zum Beispiel, oder ob er wirklich schläft oder keine Ahnung.
Aber es ist für diese Nachrunken.
Also es ist oft schwierig und das Pflegedokumentationsthema finde ich sowieso eigen, weil es heißt immer, wo es dokumentiere ich, sehr viel. Ja. Also ich brauche nicht jeden Tag das gleiche schreiben irgendwie, was jetzt dann nicht relevant ist.
Ja, aber auf der anderen Seite brauchst du ein bisschen eine Absicherung, braucht irgendwas. Also es ist schon ein Thema.
Eine heikle Geschichte irgendwie ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Aber so viel dazu zur Pflegedokumentation, oder?
Mhm. Ich glaube, wir lassen es mal schnell. Wir haben jetzt eher ein bisschen was erklärt, einen kleinen Einblick gegeben, was die professionelle Pflege so macht.
Ja.
Und dass da eigentlich sehr viele theoretische Konzepte dahinter stehen.
Mhm.
Und sehr viel Dokumentationsarbeit, weil du musst natürlich die Pflegediagnosen stellen, du musst die ganzen Maßnahmen planen und auch das immer wieder evaluieren, wie wir gesagt haben.
Mhm.
Und das nimmt einfach, allein das nimmt viel Zeit.
Ja.
Und dann musst du noch einschreiben, insetzen, was heute war, was bei der Visite rausgekommen ist zum Beispiel, ob sich irgendwas verändert war, dann hast du noch eine Wunddokumentation vielleicht und so weiter. Also das ist das, was alles zum Einschreiben ist und was viel Zeit natürlich in Anspruch nimmt.
Ja, das auf jeden Fall.
Genau. Und sonst hätte ich gesagt, gehen wir über zum
Organ der Woche.
Organ der Woche.
Ich habe mir heute das Haar ausgesucht.
Aha, spannend. Aha.
Aha. Und das Haar wird bezeichnet als ein fadenförmiges Hautanhangsgebilde.
Mhm.
Das ist eine schräge Dokumentation, so wie das auch noch als Dokumentation siehst.
Jetzt bin ich
von der Dokumentation zur Aussage. Und das Haar besteht zum größten Teil aus Keratin.
Okay.
Und es gibt eigentlich drei Haarformen, die Terminalhaare, die Velushaare und die Lanugohaare.
Okay, was ist ein Terminalhaar? Das hört sich ein bisschen so nach Ende an. terminale Phase, oder?
Es hat mit der Anatomie auch was zu tun, weil es gibt auch nämlich verschiedene Phasen, wie sie den Haar, also das gehört dort zusammen, muss man da sagen. Es gibt Formen und Phasen. Und wenn man, und die Phasen, was das Haut, die das Haar wächst, das sind die Anagenphasen. Das ist, wo das Haarfollikel gebildet wird und sich das wirklich zum Wachsen anfängt.
Okay.
Und dann gibt's die Katagenphasen. Das ist, dass das Haar einmal stoppt in einem gewissen Zeitfaktor, also so um die 2 bis 3 Wochen stoppt und dann fängt es wieder, weil das
zum Wachsen an.
Dann fängt es wieder, das ist die Telogenphase, wo sich die eigenen Zellen bilden und dann quasi wieder ein neuer Wachstum beginnt. Und das kehrt mit den Phasen zusammen. Also man muss sagen, zu den Anatomie, wir haben ein Haarschaft, dann haben wir die Wurzel und die Follikel, also wirklich von oben bis hinein. Und unser Haarwachstum ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Ja.
Manche haben ja sehr viel Behaarung, manche haben sehr wenig Behaarung. Dann gibt's sehr
dickes und dünnes Haar vielleicht.
Genau. Und wir reden ja wirklich von nicht nur Körperbehaarung, sondern wirklich, da fallen ja die Wimpern rein, die Augenbrauen rein und auch die
Achselhaare.
Achselhaare, weil du sagst Achselhaare. Oder,
hast du eine Notiz für die Achselhaare?
Nein, aber es sind gewisse Haare oder das Haar hat ja, also der Wachstum vom Haar oder die gewisse Körperbehaarung hat ja mit verschiedenen Hormonen einen Einfluss, auch Vitamine. Das heißt, man kann ja, jeder weiß, dass manche Leute bestimmte Vitamine nehmen, dass man sagt, okay, der Haarwachstum wird angeregt, wenn man sagt, ich möchte lange Haare haben. Bei manchen funktioniert das voll gut und bei manchen eher weniger, weil einfach genetisch gesehen du nicht der Typ dazu bist, dass du jetzt da 3 Meter lange Haare zum Beispiel hast an deinem Kopf. Da kannst du nehmen, was du willst. Okay. Es wird ein gewissen Ding helfen, sagen die Forscher.
Ja.
Aber du wirst nie das erreichen, wie wenn einer von vornherein einfach da veranlangt bist, dass dein Körper einfach lange Haare hat zum Beispiel.
Okay.
Ist spannend und natürlich, wie wir alle wissen, wenn wir in die Pubertät kommen die Sexualhormone in unseren Körper, werden aktiv und dann kommt ja Bart bei den Männern, Schambehaarung kommt dazu, was ihr vorher, du kommst ja nicht mit einem Bart auf die Welt.
Na?
Also die meisten Kinder nicht, sagen wir mal so. Also du hast eine Störung, dann kann das passieren. Dann
kommt er mit Bart und hat er schon Haar gehabt? Ja, ein Bart.
Und unser Haar ist ja auch für uns, für die Medizin und so voll relevant, weil wir sehr lang Drogen und Schwermetalle nachweisen können.
Und das Hormone. Stimmt, aber leider nicht alle.
Nicht alle.
Also gerade so das Thema mit K.O.-Tropfen und so weiter ist auch richtig schwer, wenn da gerade Frauen werden oft Opfer, muss man leider sagen. Und wenn man da irgendwas nachweisen will, da ist das Zeitfenster relativ kurz.
Ja, aber wenn wir Cannabis hernehmen, ich habe mir das angeschaut,
ja, das ist kann
man,
jung.
Weil man wirklich 3 bis 6 Monate kann man das nachweisen. Ja. Und auch Alkohol, das habe ich nicht gewusst, bis zu 3 Monate. Ja. Aber da muss man wirklich in die...
Muss
in
man
die,
schon ein bisschen Trinker sein, ein bisschen Trankler, glaube ich.
Naja, das schon. Also mit einem Spritzer.
Hast du es nicht in die Haare. Aber wenn es natürlich mehr trinkst schon. Und ja, das mit Cannabis auch. Und ich glaube, da war das damals, 2007 ja, die Britney Spears hat sich ja die Haare abgeschert. Da war es ja gerade, glaube ich, im Sorgerechtsstreit.
Die Britney Spears, du erwähnst du öfters
in dem Podcast. Ja, ich bin ein volles Fangirl gewesen.
Fangirl.
Auf jeden Fall hat sie die Haare abgeschert. Mhm. Und man vermutet, ob das deswegen war, weil sie immer wieder was geraucht hat. Und ich glaube, da war gerade die Scheidung und der Sorgerechtsstreit.
Sie kann sich das so
scheren. Da hat sie das im Friseurland, glaube ich, abgeschert. Und da war dann das Gerücht, dass sie das deshalb gemacht hat, damit man die Sachen nicht nachweisen kann.
Ah, spannend. Mhm. Aber man kann sie halt bis zur Haarwurzel halt alles auszupfen und dann hat man das halt da drinnen, gell?
Ja. Ich meine, die Phasen, die haben wir was gesagt, wegen der Haarläserung.
Ja.
Da wird einem das vorher auch erklärt.
Ja, genau. Genau. Mhm.
Und das haben wir ja beide gemacht, oder?
Ja, genau. Aber bei mir hat es dann nicht mehr so angeschlagen, weil ich so viel Hormone genommen habe. Und eben und das haben sie mir aber auch damals gesagt. Und eben dauerhafte Haarentfernung, das ist ein Thema. Wenn du die in deinem Hormonhaushalt veränderst oder medikamentöse Einnahme hast, dann kann das den Hormonwachstum wieder anregen. Ja, super. Bei wem ist das nicht?
Für nichts, das Geld rausgehauen und dann die Hormone noch selber zahlen müssen.
Für nichts würde ich nicht sagen, es hat schon ein bisschen was geholfen, aber es hat nicht den Effekt, dass man sagt, man ist haarfrei. Also das ist nicht mehr.
Jawohl, ich habe es bei den Unterschenkeln machen lassen, muss sagen, ich bin sehr zufrieden.
Na bitte.
Das ist für mich eine der besten Investitionen in meinem Leben gewesen.
Das ist super schön, das ist schön, wenn man
Nein, das ist so richtig, richtig befreiend, wenn man seine, die Füße nicht mehr rasieren muss.
Super.
Finde ich richtig cool.
Ja.
Kann ich nur empfehlen.
Vielleicht haben wir mal einen Gutscheincode für
Herrn. Ich will mal einen Gutschein, dann nehme ich selber dann. Also da gibt es kein Gewinnspiel dann. Das strafe ich ein.
Ja, viel Spaß dabei. Mhm. Also das war mein Organ der Woche.
Das Organ der Woche. Sehr schön. Das Haar.
Das Haar. Gut.
In diesem Sinne, ich glaube, wir lassen es sein.
Ja.
Wir wollen da jetzt nicht wieder
sonst kommen wir
in die Haarlänge ziehen. Ja.
Genau.
Wir ziehen uns nichts mehr aus die Haare, außer unserem Spruch. Denn das letzte Mal haben wir uns beide so angeschaut, weil wir ihn fast vergessen hätten.
Ja. Aber wir haben ihn trotzdem nicht schlecht gemacht.
Nein, er ist uns an beiden Gott sei Dank geschossen. Aber wir haben kurz uns so angeschaut, so Fragen, weil wir beide jetzt nicht auf die Schnelle nicht gewusst haben.
Und man muss sagen, du hast den Spruch, gell, den haben wir uns nicht ausgedacht, sondern der ist in der ersten Folge, ist der einfach
spontan.
Er ist entstanden.
Der ist spontan entstanden.
Und das ist der Slogan, den wir aus dir haben.
Du hast dann noch gesagt, schreib ihn dir auf, das war gar nicht schlecht, das nehmen wir jetzt als Spruch
genau,
zum Schluss.
Genau.
Und wir haben das aber auch zeitgleich dann gesagt.
Ja, mit, nein, also es ist, wir sind ja verbunden.
Ja, muss so sein, gell?
Naja,
ich kann es mir nicht anders erklären.
Lisa, dann hauen wir unseren Spruch aus.
Hauen wir ihn jetzt aus. Bleibt gesund und wir hören uns.